Willkommen beim Podcast des BDA. Wo und wie können wir in unserem Fachbereich nachhaltiger arbeiten, Energie sparen und uns auf Veränderungen des Klimas und die Auswirkungen einstellen? Diese Fragen beantwortet uns heute Professor Martin Schuster von den RKH-Kliniken Landkreis Karlsruhe. Professor Schuster ist einer der Vorsitzenden des gemeinsamen Forums Nachhaltigkeit von BDA und DGAI und einer der Autoren des Positionspapiers Nachhaltigkeit in Anästhesiologie und Intensivmedizin, das ursprünglich 2019 im Auftrag der Präsidien der beiden Verbände erstellt und kürzlich erst aktualisiert worden ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und hallo auch an meinen Gast. Vielleicht wollen Sie sich Professor Schuster selbst auch noch einmal kurz vorstellen.
Hallo, ich bin Anästhesist und Intensivmediziner und bin seit einiger Zeit auch im Thema Nachhaltigkeit engagiert. Und es gibt ja von Seiten der DGAI und des BDAs das Forum Nachhaltigkeit. Der zweite, der bei uns maßgeblich mitwirkt, ist der Marc Hoburn von der Uni in Bonn, der das von Seiten der DGAI macht. Aber es gibt insgesamt ein relativ großes Team an Leuten, die sich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Anästhesiologie und Intensivmedizin beschäftigen bei uns.
Jetzt hatten Sie es ja gerade schon angesprochen. Das Forum Nachhaltigkeit ist ein gemeinsames Forum von DGAI und BDA. Es setzen sich also beide unsere Verbände für die Nachhaltigkeit ein. Warum konkret ist das Thema denn in der Anästhesiologie so wichtig?
Ich glaube, dass das tatsächlich in allen Fachdisziplinen so wichtig ist. Es ist nur so, dass wir in der Anästhesiologie ganz häufig einfach ein bisschen schneller sind als alle anderen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen, die bei uns sind, einfach quasi immer diese unterschiedlichen Schnittstellen bedienen innerhalb eines Krankenhauses, innerhalb einer Gesellschaft auch. Wir sind viel sowohl draußen als auch drinnen tätig. Also ich glaube, das kommt irgendwie so. Aber ja, es gibt natürlich auch Themen, die jetzt die Anästhesiologie und Intensivmedizin besonders quasi in den Vordergrund drängen lassen, weil wir einfach ein wahnsinnig ressourcenintensives Fach sind. Das darf man nicht vergessen. Nirgendwo stehen so viele Geräte rum und wird so viel Strom verbraucht wie bei uns im OP. Nirgendwo wird so aufwendige Klimatechnik verwendet und auch unser Ressourcenbedarf, also an Sachartikeln und so, das ist schon tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, wir haben natürlich, das wissen wahrscheinlich viele Hörer schon, dieses besondere Thema, dass unsere volatilen Anästhetika sehr potente Treibhausgase sind. Und das hat, glaube ich, sicherlich auch dazu geführt, dass so frühzeitig sich Anästhesistinnen und Anästhesisten mit dem Thema beschäftigt haben.
Konkreter Anlass unseres heutigen Gesprächs ist ja, dass es ein Update gab zu einem Positionspapier zum Thema Nachhaltigkeit in der Anästhesiologie, das kürzlich auch in der A&I veröffentlicht worden ist. Welche zentralen Empfehlungen oder Erkenntnisse enthält jetzt dann das aktualisierte Positionspapier im Vergleich zur vorherigen Version? Können Sie da irgendwie ein paar Beispiele nennen dafür?
Ja, genau. Das habe ich schon befürchtet, dass Sie jetzt die genauen Unterscheidungen quasi haben wollen, weil man das auch wirklich tatsächlich fragt. Und ganz ehrlich, das haben uns auch damals die Präsidien gefragt, aber was habt ihr jetzt eigentlich geändert? Also so, weil das unter den vielen Empfehlungen, die wir aussprechen, manchmal gar nicht so ganz schnell ins Auge fällt. Aber ich will nur noch mal in den verschiedenen Bereichen so die wesentlichen Änderungen quasi hervorheben. Wir haben das ganze Jahr quasi aufgeteilt in letztlich mittlerweile 7 Abschnitte. Im Bereich Medikamente ist im Wesentlichen dazu gekommen, dass jetzt die Fachgesellschaft sehr viel deutlicher davon abrät, Desfluran und Lachgas zu verwenden. Das war ja in der ersten Positionspapier noch sehr angedeutet, sehr vorsichtig formuliert. Jetzt auch, weil die ESAIG, also die europäische Fachgesellschaft, sich da eindeutig positioniert hat, sozusagen ist die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie Intensivmedizin und der Berufsverband der deutschen Anästhesisten und Anästhesisten eben auch daraufhin eingeschwenkt, dass man aus ökologischen Gründen schon tatsächlich auch bestimmte Medikamente nicht mehr verwenden sollte. Wir haben das Thema Narkosegasfilter nochmal deutlich präziser gefasst. Das war damals noch gar nicht marktreif. Also so viel ist da passiert. Da stehen jetzt ganz viele Details quasi im Positionspapier drin. Im Bereich Sachartikel haben wir nochmal dieses Thema Mehrweg stärker in den Vordergrund gestellt, dass also Mehrweg deutlich sinnvoller ist als Einweglösung, inwieweit wir ökologische Aspekte in die Beschaffungsvorgänge mit einbinden können und auch das Thema der hygienischen Anforderungen haben wir nochmal extra adressiert, weil das einfach vor Ort immer wieder auch als Thema, als Gegenthema sozusagen kommt. Nein, wir können nichts machen, weil diese und jene hygienischen Forderungen da bestehen und da versuchten wir so ein bisschen klarer zu machen, dass das häufig eben tatsächlich nur Scheinargumente sind oder dass man die ganz gut aus dem Weg räumen kann. Wir haben das Thema Abfallmanagement nochmal das Thema Verpackung angefasst und auch diese Zusammenarbeit interdisziplinär und interprofessionell, was gerade beim Abfall extrem wichtig ist. Sonst erreicht man nämlich nichts. Es macht gar keinen Sinn, dass wir Abfall schön trennen und hinten auf der Rampe wird es wieder zusammengeworfen. Oder wir trennen den Abfall schön, aber andere machen es nicht. Das wird keinen Sinn machen. Beim Thema Mobilität, da ist eigentlich neu dazu gekommen, dieses Thema Videosprechstunden, die jetzt wirklich in der Klinik Einzug gehalten haben und wo es auch schon die ersten wissenschaftlichen Daten dazu gibt. Das war sehr spannend. Im Bereich Energiemanagement sind zwei neue Aspekte dazugekommen. Das eine ist nämlich, dass wir uns dem tatsächlichen Energieverbrauch unserer Anästhesiegeräte und Monitore genähert haben. Da gab es neue Arbeiten, die veröffentlicht worden sind und die vor allen Dingen gezeigt haben, dass der Standby-Modus tatsächlich ein großes Problem ist, weil er fast so viel Strom zieht wie ein Dauerbetrieb dieses medizinischen Gerätes, sodass man dann tatsächlich immer lieber das Gerät wirklich ausschaltet, was also ich auch nicht auf dem Schirm hatte, was viele von uns nicht auf dem Schirm hatten. Das wollten wir sozusagen unter die Menschen bringen. Und das Zweite ist dieses Thema Atemgas-Fortleitungssysteme. Das ist ja so ein System, davon gehen wir alle aus, ne? Das ist halt da und damit arbeitet man. Aber wir alle haben, glaube ich, unterschätzt, wie hoch der Energiebedarf ist, der durch das Atemgas-Fortleitungssystem, also die Narkosegasabsaugung, entsteht. Und da haben wir jetzt Empfehlungen quasi entwickelt, wie man tatsächlich diesen sehr, sehr hohen Stromverbrauch, der damit assoziiert ist, reduzieren kann. Wir haben im Bereich Forschung und Lehre als zusätzliche Aspekte, dass man auch in Forschungsprojekten in Zukunft ökologische Nachhaltigkeit tatsächlich schon im Forschungsdesign berücksichtigen sollte und auch in der Ergebnisanalyse berücksichtigen sollte und dass wir unsere Forschungsprojekte durchaus weiten sollten, nicht hin einfach also weg von nur CO2 hin zu diesem ganzen Thema der globalen Umweltkrisen, die wir ja haben, auch quasi was das ganze Thema des Ratensterbens angeht, also dass man einfach deutlich größer nochmal das fasst und nicht nur sagt, es geht nur um CO2-Emissionen dabei, also auch um Toxizitäten, alle solche Dinge, die man halt berücksichtigen muss, wenn man Medizin macht. Und als letztes, und das ist sicherlich der größte Punkt, wir hatten bislang in unserem Positionspapier eigentlich gar nichts zum Thema drinnen, der Folgen der Klimakrise und der globalen Umweltveränderung auf unser Fach. Und das quasi haben freundlicherweise zwei Kollegen aufgenommen und haben da nochmal sehr, sehr schön und sehr dezidiert dazu geschrieben, was bedeutet der Begriff umweltresiliente Struktur eigentlich für uns? Was muss da praktisch passieren? Wir haben das Thema der Notfallpläne für Extremwetterereignisse oder Hitzewellen aufgenommen und auch dieses Thema, wie gehen wir denn im Krankenhaus mit den zunehmenden Hitzewellen um? Also was machen unsere Patienten? Wie müssen wir uns um sie kümmern, damit die sozusagen diese extremen Situationen besser durchstehen? Das war jetzt ein ziemlicher Parforce-Ritt, aber ich wollte die Chance nutzen, einmal zu zeigen, alle, die es noch nicht kennen, gucken sich es an. Es steckt wirklich tatsächlich, glaube ich, sehr viel auch Neues und Interessantes drin. Indem man nachlesen kann, nicht nur die Empfehlung, sondern auch die ganze Evidenz, die ganze wissenschaftliche Literatur, die dazu jetzt publiziert worden ist, sehr kondensiert einmal zusammengefasst.
Diese vielen, vielen Punkte, die Sie jetzt genannt haben, da haben Sie im Positionspapier dazu auch den Vorschlag gemacht, was ich sehr spannend fand, dass es in Kliniken sogenannte Green Teams braucht. Was verstehen Sie dann unter diesen Green Teams und worin konkret soll denn die Aufgabe von diesen Teams dann bestehen?
Wenn man tatsächlich das Pariser Klimaabkommen ernst nimmt, dann heißt es ja, dass wir bis zum Jahre 2030 im Verhältnis zu dem Absprungjahr damals 50% CO2-Emissionen erreichen wollen oder müssen und bis zum Jahre 2050 klimaneutral werden müssen. So, wenn man wirklich mal anschaut, die Kliniken, die auf den Weg sich gemacht haben, man kann einfach wahnsinnig viele Maßnahmen vor Ort selber umsetzen und aber das passiert nicht von selbst. Und das passiert auch nicht, indem die Verwaltung das macht, sondern das passiert nur, indem ganz viele Leute sich zusammensetzen und sagen, guck mal, wir haben folgende Ideen, was können wir eigentlich machen? Und da schien uns am sinnvollsten, erst auf Ebene der einzelnen Abteilung, aber dann eben übergreifend, wirklich interdisziplinär und interprofessionell, sich zusammenzusetzen und zu sagen, was muss passieren, damit wir dieses oder jenes entsprechend umsetzen? Also, ich selbst in meiner eigenen Abteilung, wir haben schon 2017, 18 damals Desfluran quasi abgeschafft, um diese entsprechenden Treibhausgasemissionen schon zu reduzieren. Das hat wahnsinnig viel ausgemacht. Aber das reicht natürlich nicht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich möchte sozusagen eine ökologischere Transportlogistik haben für mein Krankenhaus, meine Krankenhausgruppe, dann brauche ich die Logistiker mit dabei. Wenn ich mehr mehr Mehrweg verwenden will, dann muss ich sozusagen klären, wer bereitet denn die entsprechenden Sachartikel auf. Dann brauche ich sozusagen meine AIMP dabei, also mein Steri. Dann brauche ich sozusagen eventuell meinen Einkauf dabei, wenn es darum geht, Dinge nachzukaufen. Und wie gesagt, wir nennen das Green Teams. Also die, die sagen, unser Fokus ist, dieses Krankenhaus ökologischer zu machen. Und das Ganze immer mit der Perspektive, wir wollen bis 2030 die Hälfte unserer CO2-Emissionen eingespart haben. Und ja, das klingt ambitioniert, aber ganz ehrlich, das ist tatsächlich realistisch, wenn alle mitspielen. Und ja, da müssen auch dann die großen Player mit ran. Also sprich, da muss auch die Technik mit ran, weil es geht auch um natürlich eine entsprechend ökologische zur Verfügungstellung von Strom und Wärme im Krankenhaus. Aber nochmal, wenn da alle mitspielen, dann kann man das schon erreichen. Aber es geht nicht alleine, sondern es geht tatsächlich nur in den Green Teams, in der Eigenabteilung anfangen, mit den Chirurgen und sonstigen Fachdisziplinen sich zusammentun, mit der Pflege sich zusammentun, mit dem Support-Team zusammentun und bis sozusagen zur Krankenhausleitung, der Technik und allen denen, die dazu gehören.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, wichtig ist, dass alle zusammenspielen. Meine Frage wäre, wenn man jetzt so nachhaltige Maßnahmen implementieren will, gibt es denn da auch gegebenenfalls irgendwie Widerstände, auf die man mal stößt? Also Kosten zum Beispiel oder so, die dann angeführt werden? Oder Sie meinten vorhin auch, es gäbe ja dieses Scheinargument von der Hygiene, die dann irgendwie nicht mehr ausreichend da ist?
Es sind tatsächlich die beiden Aspekte. Zum einen ist natürlich immer die große Sorge, dass das Ganze mehr Geld kostet. Und da unsere Krankenhäuser alle, also ich kenne wirklich kein Krankenhaus, bei dem es nicht so ist, mit dem Rücken finanziell zur Wand stehen, tun sich da natürlich alle schwierig. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit 25 Jahren klinisch tätig und die Krankenhäuser standen immer mit dem Rücken zur Wand. Ich habe das eigentlich gar nie anders erlebt. Ich habe nie mehr Zeit erlebt, wo sie sagten, oh, hier ist ganz viel Geld, braucht ihr irgendwas? Also das ist sozusagen nichts Neues und damit müssen wir umgehen. Aber das Geldproblem ist nur das eine, weil es gibt tatsächlich ganz viele Maßnahmen, die auch ganz konkret Geld einsparen. Das zweite Thema ist, glaube ich, zunehmende Komplexität macht quasi ein System immer unruhig. Die sind alle heilfroh, wenn das Ding einigermaßen gerade läuft. Das ist so, wie wenn wir unsere Narkose haben und sie läuft so einigermaßen stabil, dann haben wir auch gerade keine Lust, dass der Chirurg daraus jetzt mal schnell ein Blutbad macht. Und so ist das quasi mit Abläufen im Krankenhaus aus. Wenn alles erstmal läuft, dann ist das sozusagen günstig und dann möchte keiner was dran ändern. Und es kommt einfach diese große Schwierigkeit hinzu, dass ökologische Nachhaltigkeit in vielen Bereichen tatsächlich Kreislaufwirtschaft bedeutet, also rezirkulierende Waren. Und das ist deutlich komplexer zu handeln als diese normalen, quasi unidirektionalen Waren. Ich versuche das mal zu beschreiben an so einem einfachen Ding wie einer Beatmungsmaske. Wenn ich die sozusagen quasi kaufe, dann kauft sie der Einkauf, nimmt sie ins Lager, gibt sie mir in den OP, dann brauche ich sie, ich werfe sie in den Müll, dann geht sie über die Müllverbrennungsanlage und draußen, unidirektionaler Weg, keine Komplexität. Wenn ich mich jetzt entscheide zu sagen, oh, die möchte ich aber aufbereiten, dann muss das ganze Ding nach der Nutzung erstmal wieder quasi gesammelt werden, dann muss es in Steri, dann muss das da aufbereitet werden, dann muss irgendwie nachvollziehbar sein, wie es aufbereitet worden sind, damit auch der Hygieniker sagen kann, ja, das war eine validierte Aufbereitung, das Ding darf man wieder verwenden. Und quasi so kommt einfach Komplexität in den Laden rein und man hat das Gefühl, dass oft das System schon so ein bisschen an der Grenze läuft und dass dann Leute versuchen, Komplexitäten zu vermeiden und dann einfach sagen, haben wir keine Kapazitäten zu. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir als ökologisch denkende Menschen sagen, ja, verstehe ich, dass wir das lieber einfach haben wollen. Aber nein, das ist jetzt wichtig. Wir wollen das und da müssen wir einen Schritt weiterkommen. Und nochmal, wir haben uns völkerrechtlich bindend dazu entschlossen, den Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und das kann nicht irgendjemand am grünen Tisch in Berlin machen, sondern das müssen all die Mitbürger und Mitbürgerinnen, all die Menschen, die hier rumlaufen in dem Land, müssen das machen. Und da muss jeder bei sich im Arbeitsplatz, einmal egal, ob man im Zementwerk arbeitet, bei der Müllabfuhr oder eben wir im Krankenhaus. Und nochmal, wir sind ja als Krankenhaus jetzt nicht irgendwie so ein verschwindend kleiner Bereich. Die Gesundheitsversorgung verursacht ungefähr 5% unserer Treibhausgasemissionen. Das ist schon ein relevanter Punkt. Also es gibt schon Gründe, weswegen wir auch als Ärztinnen und Ärzte, als Pflegerinnen und Pfleger sozusagen uns in dem Thema wirklich engagieren wollen. Das spielt schon eine Rolle.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, es muss eigentlich jeder bei sich auch anfangen. Wenn wir jetzt mal diese Komplexität ein bisschen ausklammern und das Ganze mal runterbrechen, sehen Sie denn irgendwelche Schritte oder Maßnahmen, die auch jeder Einzelne quasi schon bei sich morgen umsetzen könnte, um direkt schon ein bisschen nachhaltiger zu sein?
Absolut. Und das war ja auch immer der Fokus, den wir hatten in der Erstellung von den Positionspapieren, dass wir sagten, wir wollen jetzt nicht nur eben auf der oberen politischen Ebene schweben und sagen, man könnte, man sollte, man müsste, sondern es war immer sozusagen der Fokus, hier, was können wir wirklich ganz konkret machen? Und da sind zum Beispiel dieses Thema, konsequent tatsächlich Minimal Flow einzusetzen, wenn man volatile Anästhetika verwendet, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der allergrößte quasi Hebel, den man hat, nachdem man das Desfluran aus seinem Repertoire quasi gestrichen hat. Das heißt sozusagen die Vermeidung von Lachgas. Das ist auch eine Sache, die man einfach selber entscheiden kann. Selbst wenn das Krankenhaus unsinnigerweise noch eine Lachgasleitung hat, ja, ich muss sie ja gar nicht nutzen. Dann lasse ich das Ding doch einfach abgedreht und kann mich das selber entsprechend entscheiden. Natürlich ist einen sinnvollen, sparsamen Verbrauch mit Einwegartikel so etwas, was man selber entscheiden kann. Ja, einen Mehrweg einzuführen ist manchmal komplexer, schwieriger, aber tatsächlich den Einzelverbrauch von Materialien sinnvoll zu betreiben, das ist etwas, was man selber machen kann. Natürlich kann auch jeder Abfallvermeidung bzw. Abfallrecycling bei sich selber auf den Weg bringen. Genauso das Ausstecken von den AGFS über Nacht. Das konnten wir anhand von verschiedenen Daten zeigen. Also einfach nur, dass man die AGFS nachts diskonnektiert, nachdem man gearbeitet hat und dann nur morgen wieder reinsteckt. Das kann pro Arbeitsplatz schon 2 Tonnen, 3 Tonnen CO2 einsparen. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, ne? Weil der Durchschnittsbundesbürger verbraucht ungefähr 10 Tonnen CO2 und sich überlegt, aha, die AGFS, da kann ich schon 3 Tonnen einsparen. Für jede einzelne AGFS, die ich verwende, das ist sozusagen schon ein ganz beeindruckender Beitrag, den wir da alle treffen können. Und was diese Dinge von Forschung angeht, ja, klar, wir müssen einfach dran denken, dass wir diese Dinge entsprechend mit adressieren, so wir denn sozusagen Forschungsprojekte ansetzen und einfach darüber nachdenken, ja, können wir das sozusagen mit integrieren in unser Forschungsprojekt. Auch das geht problemlos, haben wir jetzt auch viele wirklich tolle Beispiele schon gesehen, wo an rein klinischen Studien die Kollegen gesagt haben, oh, dann lass uns doch mal gucken, ob wir nicht sozusagen so einen Nachhaltigkeitsaspekt damit untersuchen können.
Wunderbar. Wir sehen also, es gibt auch für den Einzelnen schon viele Möglichkeiten und Ansatzpunkte, um etwas zu tun. Und vielleicht können wir so ein bisschen als Fazit festhalten, dass wir alle dazu aufgerufen sind, selbst aktiv zu werden, dass wir aber auch auf jeden Fall zusammenarbeiten müssen und vielleicht auch noch mehr zusammenarbeiten müssen, als das jetzt der Fall ist, um unsere Ziele am Ende dann auch wirklich zu erreichen. Ihnen, Herr Professor Schuster, an dieser Stelle aber auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Teilen Sie gerne unseren Podcast, abonnieren Sie uns oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast des BDA.